Ich lese den Predigttext aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 3, ab Vers 20. Und Jesus ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebub und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Jesus aber rief sie zusammen und sprach zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann aber in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Soweit das Wort. Von der Gefahr, ein besonderer Mensch zu werden, haben wir das letzte Mal gehört, als wir im Markus-Evangelium weitergegangen sind. Das war vor einem Monat etwa, als wir Nachmittag Gottesdienst hatten. Und da hieß es, Jesus machte die 12. Und wir haben gehört, wie das angefangen hat mit ihm und seinen Leuten. Und manchmal ist es tatsächlich gefährlich, ein besonderer Mensch zu sein. Diese Erfahrung, die musste Jesus schon ziemlich früh machen. Er steht fast von Anfang an unter Beschuss von ganz verschiedenen Seiten. Das erste Bild, das uns Markus hier zeigt, und er kommt in ein Haus. Und wieder kommt die Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Das spielt sich in Kapernaum ab, wo Jesus ja hauptsächlich am Anfang zu Hause war. Und er ist im Haus, es ist Essenszeit, vor dem Haus Menschen, viele Menschen, und es werden immer mehr. Weil er etwas Besonderes ist, weil eine Kraft von ihm ausgeht, wenn er spricht, dann öffnet sich eine neue Welt. Und wenn er Menschen seine Hände auflegt, Menschen, denen sonst keiner helfen konnte, von denen die Leute geredet haben, der hat den Teufel im Leib, die ist besessen, die stehen unter einer fremden Macht. Wenn er solchen Menschen die Hände aufgelegt hat, dann ist da etwas passiert. Unter seinen Händen. Sie kamen zurück von ihm als Freier. Verkrümmte, Gebeugte kamen zurück von ihm als gerade, als aufrechte Menschen. Und deshalb sind die Leute gekommen, um selber Hilfe zu finden und vielleicht auch um zu sehen, wie er anderen hilft. Da ist einer, der hat Kraft. Der hat eine ungewöhnliche Kraft. Und er hilft damit Menschen. Wenn man so etwas erlebt, kann man sich freuen. Das kann aber auch verunsichern, wenn solche Dinge passieren. Wenn ich erlebe, wie einer beginnt, mich in seinen Bann zu ziehen, das kann ja auch Angst machen. Wer weiß, was daraus wird. Wie macht er das? Woher hat er diese Kraft? Wieso ist er so anders? Ein zweites Bild, was uns Markus zeigt, er macht das ja sehr knapp, ein Schwenk, vielleicht nach Nazareth. Und als seine Leute es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, Er ist von Sinnen. Also wir sehen eine Gruppe von Leuten im Gespräch mit Durchreisenden, die ihnen erzählen, was da so los ist in Kapernaum. Und dann packen sie Proviant, Wasser, Wanderschuhe an die Füße, Stab in die Hand und machen sich auf den Weg. Seine Leute, seine Verwandtschaft, seine Familie. Um ihn zu greifen, heißt es hier, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Dem Mann muss geholfen werden. Der ist außer sich, der ist verrückt geworden, der ist total abgehoben. Das geht nicht gut und wir müssen ihm helfen, wieder auf den Boden holen, raus aus dieser religiösen Schwärmerei. Und wenn er nicht will, in so einem Zustand muss man ja damit rechnen, dass jemand nicht will. Wir helfen ihm trotzdem, haben sie sich gesagt, denn dann eben gegen seinen Willen. Den muss man schützen vor sich selber und vor dem, was er damit bei anderen Leuten auslöst. Das kann der überhaupt nicht überblicken. Wir bringen ihn wieder zurück ins normale Leben. So kann man das sehen. Der ist verrückt geworden, übersetzt die gute Nachricht. So steht es auch da bei Markus im griechischen Text. Das klingt respektlos. Matthäus und Lukas haben dieses anstößige Wort nicht übernommen. Die haben es etwas vorsichtiger ausgedrückt. Aber Markus berichtet das ganz offenherzig, was seine Familie von ihm gesagt hat. Und irgendwie muss man sich ja einen Raum rein darauf machen, auf einen besonderen Menschen. Es geht noch schlimmer, das dritte Bild. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebub. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Dass er besonders ist, ist unbestritten, das kann man nicht irgendwie bezweifeln. Dass er eine besondere Kraft hat, dass Menschen befreit werden, das ist offensichtlich, das kann jeder beobachten, der dahin geht. Und das ist ja gerade das Problem. So einem nehmen die Leute am Ende alles ab. Wenn die das sehen, was der kann und er sagt irgendwas, dann glauben die denen das. Das ist gefährlich, das ist unkontrollierbar. Man kann es nicht leugnen, dass er so eine ungewöhnliche Kraft hat. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, jemanden zu neutralisieren. Zum Beispiel die Frage, woher hat er die denn eigentlich, diese Kraft? Was ist das für eine Kraft? Kommt die aus einer guten Quelle? Ist ja immer wieder erstaunlich, mit welchen Anflügen von Schein, Logik und Argumenten sich die Leute überzeugen lassen. Das Böse weicht von ihm. Die Dämonen ruft er aus, wirft er raus. Na gut, dann muss er wohl mit einer Kraft im Bunde sein, die stärker ist als diese Dämonen. Stimmt, muss er wohl. Und nun überleg doch mal, wer hat denn eine größere Kraft als ein Dämon? Ein Oberdämon, der Herr der Dämonen, Beelzebub. Ach, hintenrum Gerüchte, Atmosphäre vergiften, so eine systematische Rufschädigung. Und so kluge Leute, denk mal, aus Jerusalem sind die gekommen. So wird geredet hinter seinem Rücken und dann lesen wir Vers 23 und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Er rief sie zu sich. Schluss mit der heimlichen Agitation, Schluss mit Halbwahrheiten und mit Scheinlogik. Dafür ist Jesus nicht zu haben. Offen, ehrlich, Auge in Auge. Und auch die, die sie beschwatzt haben, bei denen sie Zweifel gesät haben, die kommen auch und hören auch nur zu. Er schimpft nicht, er schießt nicht zurück. Und was er sagt ist, denkt doch mal nach. Lasst uns mal vernünftig sein. Lasst uns das mal zu Ende denken, was ihr da sagt. Wie kann Satan den Satan austreiben? Das wäre doch widersinnig. Vergleicht das mal mit euren Erfahrungen. Wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Das ist doch nicht der Weg, stark zu werden und stark zu bleiben, dass man sich untereinander bekämpft. Gut ist mit den Königreichen, das ist vielleicht noch ein bisschen weit weg, davon hatten sie gehört, aber das haben sie natürlich selber nicht erlebt. Gehen wir näher ran, kommen wir rein ins Dorf. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Das kennen Sie, das haben Sie alle erlebt. Zerstrittene Familien, die ihre Energie damit verbrauchen, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Oder die kalt und stumm geworden sind miteinander. Und was da am Ende herauskommt, stimmt. Das kann nicht funktionieren. Das klang so logisch zuerst, als sie das gesagt haben, die Leute aus Jerusalem. Und dann sagt Jesus es nochmal im Klartext. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich selbst entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Und dann noch ein Gleichnis. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Die Anleitung zum erfolgreichen Einbruch, die hatten es damals auch schwerer, die Diebe. Die Häuser, die hatten nicht so viele Räume, die hatten kein extra Schlafzimmer, in das man sich irgendwann mal reinschleichen konnte und irgendwo nach Geld suchen. So schön heimlich ging nicht. Ein Raum. Und da muss es dann anders funktionieren. Warum erzählt Jesus das noch, dieses Beispiel? Die Argumente hatte er ja schon widerlegt von den Leuten, die diese Gerüchte gestreut haben. Und jetzt mit diesem Beispiel deutet er an, wie es wirklich ist mit seiner Kraft und dem Bösen. Kann man ja schon fragen, wo kommt das her? Wieso kann er, was sonst niemand kann? Wieso kann er so eine Mächte des Bösen vertreiben? Er sagt, das Böse ist stark, das hat Macht. Das stimmt, das ist ein Starker. Und wenn dieser Starke seine Macht verliert, dann muss da einer gekommen sein, der stärker ist als er, der ihn bindet vorher, der ihm seine Beute wegnimmt. Und diese Beute sind Menschen. Menschen, die dann, wenn sie von diesem Starken weggenommen werden, die dann befreit werden, die geheilt werden von Krankheiten, die von Dämonen befreit werden, die sie festhalten und binden. Es geht um die Frage, wer ist Jesus? Wieso ist er so? Wieso ist er so anders? Wieso ist er so besonders? Weil er verrückt geworden ist, sagen die Verwandten. Weil er selber mit dem Teufel im Bunde ist, sagen die Agitprop aus Jerusalem. Und weil hier einer kommt, der stärker ist als die Starken, sagt Jesus. Er deutet das nur an, verhüllt über sich selbst. Wir haben diese Woche in der Bibelstunde darüber gesprochen, dass er das Geheimnis, wer er ist, noch gewahrt hat am Anfang. Dieses Geheimnis, das soll noch nicht gelüftet werden. Aber er macht eine Andeutung immerhin, wer er ist und was sein wird. Ein Geschmack der Zukunft ohne Abgrund, ohne Bedrohung, ohne Gewalt, ohne Mächte, die Menschen gegen ihren Willen schädigen. Und dann gibt er ihnen noch eine Warnung mit. Wahrlich, ich sage euch, alles kann den Söhnen der Menschen vergeben werden. Die Sünden und die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Und dieser zweite Vers, der zieht natürlich sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Der hat schon immer viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dort liegt auch ein Gewicht. Aber ich will trotzdem über den ersten nicht so schnell hinweggehen. Der hat es nämlich verdient, dass wir den auch genau angucken. Da steht, wahrlich, Amen, ich sage euch. Also das bedeutet, was jetzt kommt, darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist wichtig. Was ist das, was Jesus schon vorher so dick unterstreicht, dass auch jeder gut zuhört? Wahrlich, Amen, ich sage euch, alles kann den Söhnen der Menschen vergeben werden. Das ist erstmal dieser erste Vers, der dann oft übersehen wird. Alles, das steht betont am Anfang. Das ist also praktisch doppelt unterstrichen. Und das macht den Satz zu einem der strahlendsten Worte der Bibel, sagt Adolf Pohl in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium. Alles kann den Söhnen der Menschen vergeben werden. Könnte man sagen, wirklich alles? Gut, vielleicht das, was Menschen sich so untereinander antun. Aber was ist, wenn sie sich gegen Gott richten, ganz ausgesprochenermaßen und ganz bewusst, wenn sie Gott lästern? Das auch. Alles kann den Söhnen der Menschen vergeben werden. Die Sünden und die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen, wird hier ausdrücklich gesagt. Das also auch. Menschen werden losgemacht von ihren Sünden, von dem, was sie trennt von Gott, von dem, was sie untereinander belastet und was an ihnen hängt wie Klebstoff, was sie selber nicht mehr loskriegen, so sehr sie sich auch mühen. Alles das, sie können es loswerden. Es kann von ihnen abfallen, weil jetzt ein Stärkerer gekommen ist. Keine Ausnahmen, alles. Oder doch nicht alles. Kommt jetzt die eine Ausnahme? Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Was ist damit gemeint, so kurz und knapp, wie das da steht? Einen ersten Hinweis gibt Markus selber. Er schiebt nach, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das sind also Menschen, die begegnen einer Wirkung Gottes, einer Wirkung des Heiligen Geistes. Und die behaupten, das ist von unten. Das sieht nur so aus, als ob Gott das getan hätte. In Wirklichkeit ist es eine böse Macht, es ist dämonisch, dahinter steckt der Teufel. Passiert ja gar nicht so selten, dass Christen sich berufen fühlen, etwas, was sie sehen, wovon sie hören, einzusortieren. Und wenn es so anders ist, wenn es so wirkungsvoll ist, wenn da was passiert, was wir vielleicht immer gerne wollen, um Heilung beten, und da passiert es, dann ist das doch womöglich. Und davor gibt Jesus eine ganz starke Warnung. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, so sagt er in der Bergpredigt. Gut, starke Warnung. Und das kann nicht vergeben werden, wenn das jemand macht. Steht das so da? Lohnt sich immer, die Bibel genau zu lesen. Nein, das steht nicht so da. Da steht, wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit. Hat keine. Wörtlich, nicht hat er Lösung in die Äonen. Also da steht nicht, das geht nicht. So etwa in diesem Sinne, einer will das, jemand erkennt, da habe ich was Falsches getan. Das ist eine Sünde und er bittet und betet, aber Gott sagt, tut mir ja leid, alles andere gerne. Aber bedauerlicherweise hast du jetzt ausgerechnet das eine gemacht, was nicht vergeben werden kann. So wie im Paradies ausgerechnet der eine Baum in der Mitte von allen anderen, kein Problem, aber bei dem Baum geht nicht. Da sind mir jetzt auch die Hände gebunden. So spricht Gott nicht. Und geht nicht, steht nicht da. Vom Vergeben können ist ja auch die Rede, aber im Vers vorher. Und da steht alles. Alles kann den Söhnen der Menschen vergeben werden. Für können gilt alles. Und hier steht, er hat keine Vergebung in Ewigkeit. Wie kann man das sich zusammenreimen? Er hat keine, weil er sich den Weg zur Vergebung blockiert. Wer Jesus für einen Agenten finsterer Mächte hält, der kommt nicht zu ihm und öffnet sich ihm und lässt sich freimachen von seiner Sünde, sondern der sagt, der ist ja falsch, der ist ja von unten, der bleibt auf Abstand, der macht zu und bleibt zu. Wer die Wirkung des Heiligen Geistes ablehnt, der lässt ihn nicht an sich heran, der lässt sich nicht von ihm überführen. Und das ist der Unterschied zu den Dämonen. Jesus zwingt niemanden. Wenn jemand nicht will, dann lässt er ihn. Der Heilige Geist, der kommt nicht ungewollt. Und so kommt es eben nicht zur Umkehr, so kommt es nicht zur Vergebung. Nicht, weil Gott nicht will, nicht, weil Gott nicht kann, sondern weil der, der den Heiligen Geist lästert, nicht will, weil der sich verschließt. Das ist wie ein Kranker in einer Krankheit, wo es ein Medikament gibt, was ihn heilen kann und der dieses Einzige, was ihn heilen kann, zurückweist und sagt, will ich nicht, giftig, mag ich nicht. Und dann in seiner Krankheit bleibt. Also Gott kann Und Gott will, wenn er gebeten wird. Und Gott vergibt, wenn er gebeten wird. Aber Jesus deutet hier diese Möglichkeit an, dass ein Mensch sich der Freiheit Gottes, die ihm geschenkt werden kann, von dem, was ihn bindet, verschließen kann. Dass der nicht will. Und dass er damit diese Lösung nicht erlebt, dass er damit sich selbst verfehlen kann. Von der Seite Gottes bleibt diese Freiheit unangetastet. Von der Seite Gottes her gilt alles. Alles kann einem Menschen vergeben werden. Und deshalb ist es ein bedauerlicher Irrtum, wenn Christen sich mit dieser Sorge quälen, ob sie vielleicht versehentlich diese Sünde begangen haben könnten. Wenn sie sich darum sorgen, dann haben sie das definitiv nicht. Dann sind sie nicht verschlossen und blockiert, sondern dann wollen sie mit Gott im Reinen sein. Wenn sie Vergebung wollen, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass sie diese Sünde nicht begangen haben. Und dann gilt Vers 28. Alle Sünden können den Söhnen der Menschen vergeben werden. Also insofern ist das nicht eingeschränkt, dieses Alle. Vielleicht bekommt es dadurch noch mehr Gewicht. Weil es auch klar macht, Vergebung, das ist nicht so eine automatische Selbstverständlichkeit, die Gott immer so um sich herum versprüht, wie mit der Gießkanne, egal was da gerade unten ist, alles wird nass. So Gnade, die uns angeworfen wird, wie der Putz an die Wand, das wäre keine Gnade. Vergebung wäre leer, wenn das so eine langweilige Selbstverständlichkeit wäre, ohne Umkehr, ohne Bitte, ohne Dank, ohne Leben in der neuen Familie Gottes. Das gehört alles dazu. Das hat alles Gewicht. Und so sagt Jesus den Leuten aus Jerusalem mit dieser Warnung nicht, für euch ist es nun leider zu spät, wenn ihr jetzt einseht, was ihr getan habt. Zu spät, ihr habt eine unvergebbare Sünde begangen. Er sagt ihnen, wenn ihr in dieser Haltung bleibt, dann verbaut ihr euch damit den einen Weg. Und unausgesprochen die Werbung drin, wollt ihr das wirklich? Auch sie sind eingeladen. Auch für sie gilt das alle, wenn sie nur wollen. Und als später auch etliche Schriftgelehrte und Pharisäer sich Jesus angeschlossen haben, dann waren womöglich welche von denen dabei, die damals diese Gerüchte ausgestreut haben, die damals das von ihm gehört haben. Ein Stück Evangelium und jedes Stück Evangelium ist Anleitung für unseren Glauben und für unser Leben heute. Ein paar Linien aus dieser Begegnung, die waren ja schon drin, aber nochmal unterstreichen. Glauben, die Sache mit Gott, die hat es mit Kraft zu tun. Kraft, die Bindungen löst. Kraft, die heilt. Wenn ein Mensch anfängt zu glauben, dann lässt er die Gnade Gottes für sich gelten. Dann glaubt er dieses alles. Alles kann vergeben werden. Und das gilt auch mir. Und dann wird er gelöst von seinen Sünden und empfängt Vergebung. Kehrt um. Er findet einen neuen Weg. Und diese Kraft zu erleben, das kann auch unheimlich sein. Wir kommen dabei mit dem Heiligen in Berührung. Das ist nicht irgendein Pillepalle. Glauben ist nicht nur eine bestimmte Art zu denken, eine bestimmte Art, die Welt zu sehen. Das ist Berührung mit dem Heiligen, mit Gott, mit seiner Kraft. Das ist das Erste. Das Zweite, Glaube ist auch vernünftiges Denken. Jesus argumentiert hier in dieser Begegnung. Er hinterfragt die Scheinlogik von diesen Argumenten. Er wirbt um Verständnis. Denken, verstehen wollen, das sind keine Gegenspieler des Glaubens. Das sind seine Weggefährten. Glaube sucht zu verstehen. Also, dass wir da keine falschen Alternativen zimmern. Glaube hat mit Kraft zu tun und nicht mit Denken. Nein, natürlich auch mit Denken. Ein drittes, die Warnung Jesu. Es gibt so eine Unsitte mancher Christen, Dinge, die ihnen fremd sind, die sie nicht kennen, finsteren Menschen, finsteren Mächten zuzuordnen. Und da gibt es in Büchern lange Listen, was alles dämonisch ist und okkult. Und wenn man irgendwie mal damit in Berührung hatte, dann hat man sich angesteckt und infiziert. Oder wenn in der Familie das irgendwo gibt. Und je länger diese Listen sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass da auch Wirkungen Gottes mit drauf geraten. auf den Index. Und natürlich sind ohnehin eine Menge Dinge drauf, die mit natürlichen Ursachen wirken. Oder die vielleicht auch nicht wirken, aber harmlos sind. Und es ist eine Sache, von Dingen Abstand zu halten, bei denen ich Bedenken habe, ob das koscher ist. Das ist vernünftig, dass ich sage, wenn ich was an mich heranlasse, wenn ich mich einer Wirkung aussetze, dann will ich schon mich darüber gut informiert haben und dann will ich schon auch sicher sein, dass das was Gutes ist. Und wenn ich im Zweifel bin, lasse ich es lieber. Das ist das eine. Aber alles, was mir unheimlich ist und was mir fremd ist, nun gleich den Teufel in die Schuhe zu schieben und das dann womöglich auch noch für alle anderen verbindlich zu machen, das ist was anderes. Und da ist man dann schon auf diesem Weg, in der Gefahr zu sein, Wirkungen Gottes womöglich in eine falsche Ecke zu schieben. Und das ist doch nicht an uns, das zu entscheiden, was von wo kommt. Da können wir doch offen sein und das Gott überlassen. Ein viertes, Markus berichtet hier, wie Jesus angegriffen wird, wie er für verrückt erklärt wird, wie sein Ruf geschädigt wird, wie er heftige Angriffe bekommt, Unverständnis. Und all das hält die Bewegung, die er begonnen hat, nicht auf. Sie geht weiter, sie wächst. Also wer sowas erlebt, Gegenwind, Angriffe, Unverständnis von anderen Menschen, um die er sich vielleicht müht, wer das erlebt, das ist noch lange kein Zeichen, dass Gott sich abgewendet hat. Das heißt noch lange nicht, dass alles jetzt stecken bleibt und alles aufhört. Jesus hat das so erlebt, dass es anders ist. Seine Jünger haben das so erlebt. Und sie sind trotzdem und gerade deshalb mit Gott weitergegangen. Amen. Amen.